Guten Morgen. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 9 bis 15 heute Morgen. Und ich würde gerne lesen, heute Morgen aus der Elberfelder Übersetzung. Hast du was notiert? Ah, ja, wunderbar. Da können wir verschiedene Übersetzungen heute Morgen hören. Ich lese ab Vers 9. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samokrate und des folgenden Tages nach Neapolis, und von da an nach Philippi, das ist die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien, das ist eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatria, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Heute Morgen geht es um Neuanfänge. Neuanfänge sind etwas, wo man sich was Neues vornimmt, einen Wunsch hat oder sagt, das, was bisher gewesen ist, das funktioniert nicht mehr so gut, lass uns was Neues starten. Das hat was mit Energie zu tun, na, das hat was mit Motivation zu tun, das hat was mit Neugier zu tun. Also Neuanfänge, die haben immer so einen Zauber in sich drin. Ja? Mit vielen Wünschen, mit tollen Bildern. Ich meine, wir sind ja heute alle, hoffentlich jeder geht heute noch zur Wahl oder war schon wählen. Da hofft man ja auch auf einen Neuanfang jetzt, ne? Dass da was Neues geschieht, was Gutes wird, dass etwas sich entwickelt, was einem entspricht. Der Neuanfang hier in der Apostelgeschichte ist in einer ganz anderen Form, nämlich es ist ein Neuanfang, der jetzt nicht aus Paulus selbst herauskommt. Und das ist eine wichtige Komponente, die wir heute Morgen nicht vergessen dürfen. Dieses Bild, was der Paulus hat, diese Erscheinung in der Nacht, das ist nichts, was aus ihm selbst herauskommt. Es sind ja gerade Psychologen, die sagen, irgendwann träumt man von dem, was man dann auch wirklich in der Realität umsetzen möchte. Ja? Das heißt, der Traum ist sozusagen der Ursprung und dann entwickelt man daraufhin das, was man dann auch tut. Das, was Paulus hier hat, ist nichts, was aus ihm selbst herauskommt. Er sieht ein Gesicht. Er hat ein Bild im Traum. Klar gab es viele Gedanken, wie geht es weiter? Wie können wir diese Botschaft von Jesus, von der wir so gefesselt sind, wie kriegen wir das irgendwie auch über unsere kleine Grenze, in der wir gerade unterwegs sind, wie kriegen wir das darüber hinaus? Aber das, was jetzt dem Paulus hier passiert, es ist ein Bild, ein Gesicht, das in der Bibel an verschiedenen Stellen auftaucht, diese Begrifflichkeit. Dieses Bild oder dieses Gesicht, das taucht zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung auf. Als sie mit Jesus auf dem Berg sind und dann sehen mit Abraham und mit Mose dieses Bild, was sie so beeindruckt und der Petrus sagt, jetzt wollen wir hier doch Hütten bauen. Das war nicht ein Traum. Das war eine Erfahrung, das war eine Erscheinung. Oder dieser Begriff wird auch verwendet, als Mose seine Schafe hütet in der Wüste und dann dieser Dornbusch brennt und nicht verzehrt wird. Da hat er diese Erscheinung, dieses Gesicht von dem, der sagt, ich bin, der ich bin. Also wir merken, das, was Paulus in der Apostelgeschichte 16 hat, dieses Bild, ist nicht eine Sache, die er von sich innen heraus irgendwie produziert und dann irgendwie nach außen in seine Gruppe hineinträgt, zu denen, die mit ihm unterwegs sind, sondern es ist ein von Gott gegebener Moment, eine von Gott gegebene Aufgabe, ein Auftrag, wo er gesendet wird. Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil wir gerne von unseren eigenen Bildern getrieben sind. Unsere eigenen Ideen dann irgendwie in ein frommes Bild packen und dann sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll. Gott hat mich gesandt, da und dahin. Und da merken wir auch, dass die Bibel da sehr streng ist und sagt, wenn du Träume hast, dann habe Träume. Wenn du Gottes Wort hast, dann geh mit Gottes Wort richtig und recht um. So sagt der Jeremia. Also Paulus hat jetzt diesen Eindruck, diese Erscheinung und da tritt ihm ein Mann aus Mazedonien entgegen und ruft um Hilfe. Ein Hilferuf nicht für sich persönlich als Person, sondern ein Hilferuf für eine Region, für ein Uns, hilf uns, heißt es ganz konkret, nicht hilf mir. Diese Aussagen kennen wir bei Jesus, dass Menschen kommen und sagen, hilf mir, hilf meinem Unglauben, hilf mir in meiner Not. Der Mazedonier, der schreit, hilf uns. Und interessanterweise wird dieser Eindruck, diese Erscheinung nur dem Paulus gezeigt, aber er mit seiner gesamten Gruppe, mit seinen Leuten, die unterwegs sind, alle reagieren einstimmig, gemeinsam. Da gibt es keine Diskussion. Die sind alle mit dabei. Der Silas, der Timotheus, der Lukas, alle unterstützen das, was Paulus hier sagt. Und sie suchen gemeinsam einen Weg, um diesem Mazedonier entgegenkommen zu können. Keine Diskussionsgruppe, kein Austausch, kein Abwägen, kein macht das Sinn, kein ist überhaupt die Zeit dafür, kein müssen wir das nicht überprüfen. Sondern dieses Gesicht, das Paulus hat, wird gemeinsam angenommen, als Gruppe, ganz identisch gemeinsam umgesetzt, dass sie miteinander losziehen wollen. Das ist eine wichtige Sache, um gemeinsam als Glaubende unterwegs zu sein. Dass wir gemeinsam annehmen, was Gott entgegenhält, was Gott uns zeigt. Und das andere, was ich sehr interessant finde in dieser Passage ist, dass dieser Mazedonier schreit, komm herüber und hilf uns. Und die Not, das hätte ja alles sein können. Also ich mit meinem Halsamer Hintergrund, ne, ich habe da ja zig Dinge, die mir einfallen, wenn es um die Not geht. Aber Paulus und seine Freunde, die beziehen die Not auf Mangel vom Evangelium. Die hätten ja denken können, da geht es um ein Aufbauprojekt, was auch immer da gewünscht wird in Mazedonien. Aber nein, es gibt wohl Mangel an Evangelium. Und Paulus, Silas, Timotheus, Lukas, alle schließen daraus, die Leute brauchen die Botschaft von Jesus, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Dass wer an ihn glaubt, Frieden mit Gott hat, dass diese Botschaft das Menschenherz, das Menschenleben verändert. Die Not in Europa, Mazedonien ist der Einstieg in Europa, die Not in Europa ist verbunden mit dem Evangelium. Da könnten wir sehr politisch werden, was wir meinen, was Not tut in Europa. Aber was uns in der Apostelgeschichte gesagt wird, als allererstes, was Europa Not tut, ist das Evangelium. Paulus mit seinen Freunden sehen das als allererste Priorität. Sie verbinden sich, sie vereinen sich. Was Mazedonien braucht, ist das Evangelium. Und sie ziehen los und wir sehen, es ist nicht eine Strecke, die macht man an einem Tag, sondern sie setzen über nach Samokrate, nach Neapolis. Und dann, um überhaupt nach Philippi zu kommen, müssen sie dann ins Landesinnere. Das sind nochmal so 15 Kilometer übers Gebirge vom Ufer weg. Und dann sitzen sie da in Philippi, einer römischen Kolonie, Stadt. Und ja, dort hatte Kaiser Augustus altgediente Legionäre stationiert, hat dort eine Verfassung, die der Hauptstadt Roms ähnlich war. Und dort hat Philipp, also der Vater von Alexander dem Großen, hat dort Goldminen ausgebeutet. Das heißt, es war eine Stadt, die hatte den Fokus auf Profit. Die Goldminen waren da das Umsatzgeschäft Nummer eins und diese Stadt war unter einer Sonderherrschaft Roms und damit von einem besonderen Stolz geprägt. Was will denn jetzt der Paulus mit dem Lukas, Timotheus, was wollen die denn jetzt in Philippi? Wo soll jetzt da die Hilfe angeboten werden? Wie komme ich jetzt an Menschen dran, wo ich doch gar niemanden kenne? Wie geht man vor in so einer völlig anderen Welt, in so einer ganz anderen Stadt? Gibt es einen Plan? Gibt es ein Konzept? Hat man eine Strategie? Hat man sich überhaupt mal Gedanken gemacht oder hat man nur Geld ausgegeben und ist einfach von A nach B gereist, mühselig? Waren die nicht irgendwie kopflos unterwegs? Paulus und seine Leute. Ja, wir sehen, sie sind einfach angekommen und waren da. Das ist so das Erste, was beschrieben wird in der Apostelgeschichte 16. Sie kommen in, ich sage es mal immer wieder, Europa an und sie sind erstmal da. Und in den ersten Tagen wissen sie gar nichts mit sich anzufangen. Sie schauen sich die Stadt an. Planlosigkeit scheint nicht schlimm zu sein. Ja, also das müssen Sie erstmal hier, wir sind ja so super organisiert immer. Die, Paulus und seine Freunde, waren jetzt nicht groß organisiert. Und ihr erster Schritt war, jetzt warten wir erstmal den Sabbat ab, weil es ist ja die Vermutung, dass sich gottesfürchtige Menschen am Sabbat irgendwo treffen. Jetzt gibt es da keine Kirche, jetzt gibt es da keine Synagoge, jetzt gibt es da nichts. Ja, wo könnten sich denn die Christen oder die Gläubigen treffen? Ist auch so eine Frage. Und sie vermuten eben, das haben wir alles im Text vorliegen, sie vermuten eben, dass sich jüdische Gläubige an einem Ort treffen, wo sie sich reinigen können, weil das Reinigungsritual ja ein wichtiger Fakt ist im Glauben und in der Anbetung. Und deswegen ist eben die Vermutung, wir gehen an den Fluss. Deswegen sind sie dort am Sabbat. Gucken, sind da Gläubige? Ist da eine Gruppe, die sich trifft? Und dann weiß man, jetzt haben wir Gottesdienst, jetzt haben wir eine Sabbatfeier, wenn sich 10 Männer treffen, die anbeten. Ja, aber von Männern ist ja jetzt keine Rede. Da wird nichts gesagt von den Männern. Sondern es geht jetzt nur um ein paar Frauen, mit denen sie sich unterhalten können. Und wir merken, dieses Konzept, dass da einer im Traum, oder nicht im Traum, sondern in diesem Gesicht gerufen hat, in dieser Erscheinung gerufen hat, dieser Mazedonier, dass er komm und hilf uns, und dann vor Ort trifft man nicht auf die Mazedonier, sondern einfach auf eine Gruppe von Frauen, die am Ufer sitzt und sich unterhält, Gespräche führt. Und dann kommt diese eine Griechin, diese Lydia, die wird dann mit Namen genannt. Und die wird sozusagen zur Symbolfigur, zum Modell für europäische Art der Evangelisation. Diese Lydia, und so haben wir es im Text, ist eine Frau, die gottesfürchtig ist. Die hat sich mit Gott befasst. Es war ja auch sicher ein Grund, warum dass sie mit am Ufer war. Das heißt, sie hat Gott verehrt, so heißt in der Elberfelder Übersetzung. Da gab es eine Auseinandersetzung mit dem Glauben. Vielleicht über die Kundschaft, sie war ja Purpurhändlerin, sie war eine Geschäftsfrau, vielleicht hat sie eben über die Kunden, über Gott was gehört. Vielleicht war sie auch selbst angetrieben, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und an dieser Lydia merken wir, was für einen riesen Unterschied es macht, etwas zu hören oder hinzuhören. Beim Hören, da geht es ums akustische Aufnehmen. Da geht das, was man von außen mitkriegt, durchs Ohr, durchs Hirn, durch die Erfahrung, durch die Erinnerung, durch die Situation. Man nimmt es wahr, man versteht es, man kann es nachvollziehen, man kann es als logisch empfinden. Und in dieser Art und Weise wird uns die Lydia vorgestellt. Eine, die Gott verehrt hat, weil sie sich einen Kopf gemacht hat, wie ist das denn mit Gott? Wie ist das mit der Nachfolge? Und dann haben wir diesen Moment an diesem Fluss, dass aus diesem Hören ein Hinhören wird. Es gibt einen Theologen, das ist der Adolf Schlatter, der hat einmal gesagt, es gibt einen Dreischritt beim Hinhören. Es geht um das Sehen, um das Denken und um das Leben. Also hören tun wir alle. Meistens geht's hier rein und da wieder raus, ne? Aber beim Hinhören, da geht's um den Sehakt, Denkakt und um den Lebensakt. Also nicht nur mitkriegen und nachdenken über das, was man da hört, sondern es geht um das mit Einbeziehen im Alltag. Umsetzen, aufsaugen für mein Lebensdesign. Nicht nur für das, was ich tue, sondern auch für meine Haltung. Für das, wie ich reden möchte. Für das, wie ich meinen Alltag gestalten will. Für meine Rituale am Tag. Vorhin vor dem Gottesdienst hat jemand gesagt, wenn ich morgens aufstehe in der Küche und ich rausschaue, dann sehe ich das Kreuz von der Kirche und das ist für mich ein Moment am Tag. Dass wir das, was wir hören, das, was wir denken, muss auch in unsere Gewohnheit rein. Das muss in unsere Bedürftigkeit rein. Und genau das passiert bei der Lydia. Wir haben sie nicht als eine Hörerin im Sinne von, was muss ich jetzt hier rausholen für mich, damit ich meine Geschäfte verbessern kann. Oder sie hört auch nicht in dem Sinne, dass sie sagt, ich möchte mich besser in die Gruppe integrieren. Sie hört nicht in dem Sinne, dass sie sich Vorteile erzielt, dass sie ihr Leben optimiert, dass sie mehr Antworten findet, sondern sie hört hin, sie hört zu und dann wissen wir vom Text, dass es heißt, und der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Wir Europäer denken mit dem Kopf. Wir denken mit dem Hirn. Wir verarbeiten die Dinge alle kognitiv und dann sind sie gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Und dann ist man gläubig oder nicht gläubig. Aber was der Lydia hier passiert, ist, dass ihr Herz sich öffnet. Dass dieser Kopfglaube zum Herzensglauben wird bei ihr. Sie macht das Herz auf. Sie hört hin. Und es heißt sogar, in der Elberfelder heißt es, sie achtet auf die Worte des Evangeliums. Wir haben manchmal die Ausrede, dass wir sagen, ja, also ich kann ja auch nicht mehr als Bibel lesen und wenn es dann halt irgendwie, na, also so wir, ja, dass jemand das Herz geöffnet hat oder nicht, das ist halt Gnade Gottes und der eine hat es halt, der andere hat es halt nicht. Also wir entschuldigen uns gerne und sagen, ja, also bei mir ist halt jetzt nicht so ganz tief gerutscht. Aber was macht denn die Lydia? Die hat ja auch irgendwie die Sache erstmal vom Kopf her verarbeitet. Aber sie ist da nicht stehen geblieben, sondern sie hat etwas sich erlaubt, was sehr viel Mut braucht, was uns in die Unsicherheit hineinführt. Sie hat ihr Herz aufgemacht. Nicht nur mit dem Kopf, sondern sie hat mit dem Herzen zugehört. Sie wollte mit dem Herzen aufnehmen, was diese Botschaft von Jesus ist. Dass er der Retter der Welt ist, der stirbt und aufersteht, damit ich Friede mit Gott finde. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem wichtigen Menschen irgendwo hier, ne? Und dieser Mensch, der unterhält sich gern mit mir, weil er halt nicht fassen kann, was die Bibel so für Unverschämtheiten sagt. Und ich habe gesagt, wenn Sie sich erlauben würden, mal zuzulassen, was für eine Unverschämtheit Gott sich überlegt hat in der Bibel, dass er auf diese Erde kommt, stirbt, aufersteht, damit Sie und ich Frieden mit Gott haben. Erlauben Sie sich doch mal diesen Gedanken, was würde das denn bedeuten? Und er sagt, das ist nicht zu fassen. Dann sage ich, ja, es ist nicht zu fassen. Deswegen dürfen wir es glauben. Und dann kam sofort sein Kopf und hat gesagt, was man nicht versteht, darüber muss man den Mund halten. Nee, wir dürfen Glauben schenken. Wir Europäer dürfen anfangen, mit dem Herzen Glauben zu schenken. Und ich sage jetzt etwas Schwieriges, aber wir können nicht erwarten, dass die Politik das gut macht. Sondern wir dürfen mit dem Herzen investieren, weil wir Ewigkeitsinvestitionen haben mit dem Glauben. Jesus sagt in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Nicht, wer es verstanden hat und brav und artig seine Sachen erledigt. Das ist langweilig. Das führt mich nirgends hin, außer in die Langeweile und in eine Sackgasse. Es geht nicht darum, dass ich meinen Bibelleseplan einhalte. Es geht nicht darum, dass ich meine Fürbittenliste runterbete, sondern es geht darum, dass mein Herz geöffnet ist für das Reden Gottes in meine Seele hinein. Dass ich angesprochen werden will, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ewigkeitsgemeinschaft, veränderndes Leben. Was braucht Europa? Was brauchen wir? Nicht das Hören, das Hinhören, das Herz aufmachen. Wir müssen nicht warten, dass Gott uns die Herzklappen aufreißt, sondern die Entscheidung treffen, die Lydia getroffen hat. Hinhören und auf das Wort achten. Und dann wird uns, und so sagt uns das die Bibel, wer hinhört und auf das Wort achtet, wer Interesse hat und daran einen Hunger danach hat, bei dem, sagt Jesus, ziehe ich ein. Das ist nicht, dass man sagen kann, ja, der hat es halt und der andere nicht, sondern es ist eine Entscheidungsfrage, die ich für mich treffe. Reicht mir mein Glaubensleben so, wie es ist? Ist doch langweilig oft. Was fehlt mir denn? Darf mich dieses Wort Gottes zutiefst bewegen, verunsichern, mich aus meiner Spur reißen, mich zu etwas Neuem bewegen, wie dem Paulus, der irgendwo hin bewegt wurde, ohne dass er selber planen konnte? Erlaube ich mir das, so mit Gott unterwegs zu sein? Und da merken wir, dass wir eingefahren sind, dass wir kurzatmig sind, dass wir ängstlich sind. Und das ist alles okay. Aber eingestehen dürfen wir es uns. Und ins Gebet bringen dürfen wir es. Weil genau das ist die Quelle, wo Gott sagt, ich mache alles neu. Nicht du. Ich mache neu. Ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir einen freien Weg. Stell deine Füße auf einen festen Grund. Ich gebe dir Worte in dem Moment, wo du sie brauchst. Plan nicht selber. Organisier dich nicht selber. Das ist langweilig. Lass es Gott tun. Dann entsteht Neues. Dann kommt es aus dem Herzen. Dann hat es Kraft. Und dann verändert es uns. Ich möchte gerne beten. Jesus, vielen Dank für diese Neuanfänge, die du schenkst. Durch dein Sterben und Auferstehen dürfen wir neu anfangen, auch heute wieder. Wir dürfen dir zuhören, wir dürfen uns dir hingeben und sagen, forme mich, gebrauche mich, gestalte mich, führe mich, geh mit mir. Wir wollen uns dir anvertrauen, Jesus, immer wieder neu und auch heute wieder. Segne du uns. Amen.